Die Melodie kennt jeder. Klassisch, pathetisch oder spöttisch. Die Deutschen sind ja nie so recht warm geworden mit ihrer Hymne. Nicht erst seit NS-Zeit und Zweiten Weltkrieg. Ihren Anfang verdankt sie einem Akt der Abgrenzung gegen das bekannteste und beliebteste politische Lied des 19. Jahrhunderts, die Marseillaise. Mit dieser pathetischen Melodie und aggressivem Text zogen die postrevolutionären Franzosen in den Krieg gegen die österreichisch-preußische Koalition. 1797 rückten sie unter Napoleon auf Wien vor. Die Habsburger Monarchie in Österreich suchte ein musikalisches Gegengewicht und beauftragte den Komponisten Joseph Haydn. Haydn vertonte einen monarchietreuen Text. Aber die Hymne kam nicht an gegen die Übermacht der Marseillaise, die in den deutschen Ländern zu patriotischen Anlässen weitergesungen wurde. Haydns Kaiserlied wurde dann regelrecht verordnet. Zur Huldigung. Gott erhalte Franz den Kaiser. Bis sich der Literaturprofessor und Lieddichter Hoffmann von Fallersleben der Melodie annahm. Im Jahr 1841, übrigens auf der damals britischen Insel Helgoland, dichtete er das Lied der Deutschen.
Er war einer von diesen Leuten, die die Fürstentümer abschaffen wollten und die Enge und das nicht mehr zeitgemäße dieser mittelalterlichen Grundstruktur der verschiedenen Fürstentümer abschaffen wollte. Das ist, denke ich, unstrittig.
Benjamin Ortmeier, Erziehungswissenschaftler an der Universität Frankfurt, hat die Wirkung von Fallerslebens Hymne untersucht. Hoffmann von Fallersleben, wiederholt mit Berufsverbot und Zensur belegt wegen seiner nationalen Einstellung, wünschte sich ein einiges Deutschland.
Da geht es dann tatsächlich um Grenzen. Da werden Grenzflüsse genannt. Es gibt also das Bild eines Großdeutschen, am Heiligen Römischen Reich deutscher Nation orientierten Vorstellung eines Großdeutschlands zusammen mit einer, ja, literarisch gelungenen Formulierung eben dieses Deutschland über alles. Das ist, denke ich, die populärste Passage. Das waren solche literarisch-feuilletonistischen Formulierungen, mit denen er die Bildung Deutschlands als Nation mit einer schon nationalistisch aufgeladenen Mentalität versehen hat.
Hoffmann von Fallersleben erlebte den Aufstieg seiner Hymne nicht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren andere politische Lieder beliebter. Als inoffizielle Nationalhymne etwa die Wacht am Rhein, die dazu aufruft, den Fluss als deutsche Westgrenze gegen Frankreich zu sichern. Und seit 1795 wurde bei offiziellen Anlässen »Heil dir im Siegerkranz« gespielt. Zuerst als preußische Volkshymne, später als Kaiserhymne. Diese Kaiserhymne war zugleich die Nationalhymne der Erzfeinde in Großbritannien, was nationalen Kreisen im Kaiserreich zu weit ging. Vielleicht auch deswegen feierte schon kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 das lang verschmähte Deutschlandlied plötzlich seinen Durchbruch. Am 10. November meldete die oberste Heeresleitung, bei Langemark in Flandern hätten Soldaten mit dem Deutschlandlied auf den Lippen die feindlichen Stellungen angegriffen. Ob Propaganda oder nicht, der Mythos von Langemark war geboren und das Deutschlandlied zur Hymne der Patrioten geworden. 1919 protestierten die Abgeordneten der Nationalversammlung damit gegen die Friedensbedingungen von Versailles. Auch wenn einige Politiker das Lied für kompromittiert hielten, mehrten sich die Stimmen, es zur offiziellen Hymne der Weimarer Republik zu machen. Eine Forderung, der Reichspräsident Friedrich Ebert am 11. August 1922 nachkam. Seine SPD hatte den Ersten Weltkrieg unterstützt und damit eine Spaltung in den eigenen Reihen provoziert. Ebert wollte deswegen auf die Militärs zugehen, sagt der Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier.
Und in dieser Situation war das Lied geeignet, ein großes Bündnis, heute würde man sagen große Koalition, von der Sozialdemokratie bis recht weit nach rechts zu schließen.
Doch aus der Einheit wurde nichts. Die Monarchisten und die Linken hielten an ihren eigenen Hymnen fest. Erst die Nationalsozialisten erkannten 1933 die Macht des Deutschlandliedes. Für sie war es geradezu programmatisch. Sie stellten es ihrer Parteihymne, dem Horst-Wessel-Lied, voran. Von da an gab es eine doppelte Hymne. Jedem Deutschland über alles in der Welt folgte ein die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. Der SA-Mann Horst Wessel wird nach seiner Ermordung 1930 zum nationalsozialistischen Märtyrer. Sein Text verherrlicht die Sturmabteilung der NSDAP und verschweigt deren brutales Vorgehen. Der Musikwissenschaftler Michael Custodis.
Warum genau diese zwei? Naja, einmal, weil man verschiedene Elemente zusammenbringen wollte. Erstmal das Horst-Wessel-Lied als Kampflied, als Erinnerung an die eigene Kampfzeit. Andererseits natürlich war es ja die Integration des Nationalsozialismus in den deutschen Staat, beziehungsweise genau umgekehrt die Durchdringung dieser ideologischen Volksgemeinschaft, dieser Blut- und Bodengemeinschaft. Und da soll dann der Staat und die Gesellschaft entsprechend angepasst werden.
Die Doppelhymne begleitete die deutsche Wehrmacht auf ihrem Vernichtungsfeldzug durch halb Europa. Die Alliierten verboten sie 1945. Die Deutschen waren wieder einmal ohne Hymne.
Erstmal geht es bei Nationalhymnen natürlich um die Repräsentation von Macht und staatlicher Macht. Wenn die Nationalhymne angestimmt wird, dann vergewissert man sich erstmal über diese Musik gewisser nationaler Werte, was auch immer die dann sein sollten. Aber dass man dieses Wir-Gefühl aufbaut, dass man sich in dieser Musik zusammenfindet und das vor allen Dingen natürlich über den Text repräsentiert wird.
Für das Wir-Gefühl, das der Musikwissenschaftler Michael Custodis beschreibt, wurden die Deutschen kreativ. 1949 brauchte man bei einem internationalen Radrennen in Köln eine Hymne für deutsche Sieger.
Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Tritsunesien. Heidi, Chimla, 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 Bum.
Tritsunesien war der Spitzname für die Trizone der drei westlichen Besatzungsmächte. Der Kölner Karnevalskomponist Karl Berbühr hat das Lied 1949 geschrieben. Es war nicht die einzige Ersatzhymne in dieser Zeit.
Man merkt einfach, dass die meisten Länder das Bedürfnis danach haben. Und vor allen Dingen ist der Zusammenhang zum Sport recht eng, weil das vor allen Dingen natürlich Wettkampfsituationen sind, wo Länder gegeneinander antreten und nachher bei der Preisverleihung geht man einfach davon aus, die Fahne wird gehisst, die Hymne wird gespielt. In dem Augenblick braucht man also eine Hymne.
Im Grundgesetz wurde die Frage nach einer Nationalhymne ausgespart. Nur einer traute sich das Verbot der Alliierten zu unterlaufen. Bundeskanzler Konrad Adenauer. 1950 ließ er in Berlin das Publikum nach seiner Rede zu Deutschlands Rolle in Europa das verbotene Deutschlandlied singen.
Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen, dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein.
Adenauers bewusste Provokation machte das Deutschlandlied wieder hoffähig. Bundespräsident Theodor Heuss widersetzte sich jedoch, weil er es für nicht mehr tragbar hielt. In seiner Radioansprache am Silvesterabend 1950 stellte Heuss einen alternativen Entwurf vor. Doch die Hymne an Deutschland wurde als Kirchenlied, als Trauermarsch empfunden und als Theos Nachtlied verspottet. Erst als er sich nicht durchsetzen konnte, machte Heuss das Deutschlandlied 1952 nach einem Briefwechsel mit Adenauer wieder zur deutschen Nationalhymne. Aber er bestimmte, nur die dritte Strophe sollte gesungen werden. Einigkeit und Recht und Freiheit statt Deutschland, Deutschland über alles. Die Deutschen gewöhnten sich allerdings nur langsam um. Beim triumphalen Weltmeistersieg der deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 in Bern sangen sie im Wankdorfstadion die diskreditierte erste Strophe. Jahrelang wussten viele überhaupt nicht, welche Strophe zu singen sei. So wurde die Hymne im Radio immer seltener mit Text gespielt und langsam zur verstummten Hymne. Ein Schicksal, das sie bis zum Ende der 80er Jahre mit ihrer Schwester teilte, der Hymne der DDR. »1949 hatte das Politbüro beim Dichter Johannes R. Becher und dem Komponisten Hans Eisler eine Hymne in Auftrag gegeben und präsentierte sie bei der Staatsgründung im Oktober. Musikwissenschaftler Michael Custodis findet sie reizvoll.
Und er hat sich natürlich sehr genau überlegt, was er da tut, weil Eisler insgesamt ja auch von der Idee umgetrieben wurde, ein neues Volkslied zu schaffen.
Und die DDR-Führung startete einfach eine breit angelegte Kampagne, um die neue Hymne zu popularisieren. Ließ sie bei Staatsempfängen, Sportwettkämpfen und in allen Schulklassen singen, im Radio und Fernsehen. Doch als in den 70er Jahren deutlich wurde, dass die Zeile »Deutschland, einig Vaterland« kein politisches Ziel mehr war, entsorgte das Politbüro den Text klammheimlich und beließ es bei der Melodie. Ebenso wie die Bundesrepublik. Zur Wende erklang dann Einigkeit und Recht und Freiheit. Es sangen am 10. November 1989, dem Tag nach der Maueröffnung, unter anderem Bundeskanzler Helmut Kohl und SPD-Chef Willy Brandt auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses in Berlin. Es wurde niemals ernsthaft über eine neue Hymne nach 1989 diskutiert. Dabei gab es durchaus Vorschläge, etwa Bertolt Brechts Kinderhymne von 1950.
Und nicht über und nicht unter allen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's.
Schließlich wurde in Sachen Nationalhymne verfahren, wie bei der Wiedervereinigung überhaupt. Die 5 neuen Bundesländer traten dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei und übernahmen auch die politische Symbolik. Wieder legten Bundespräsident und Kanzler die Hymne per Briefwechsel fest.
Blühe deutsches Vaterland. Blühe deutsches Vaterland.